Abends bin ich in Brest angekommen. Im Gegensatz zu uns, wo noch alles verdunkelt war, sei es aus Angst oder um die deutsche Besatzung nicht zu provozieren oder aufmerksam zu machen, wo doch unsere Gesichter traurig, dunkel und vergrämt waren, sah man hier die Straßen und Häuser mehr als gut beleuchtet. Riesenporträts von Marx, Lenin und Stalin, wie auch alle anderen damaligen Größen, bestrahlt und beleuchtet. Viel Marschmusik und viele singende und lachende Gesichter, besonders junger Menschen in Uniform und zivil. Ich war ungeheuer beeindruckt, so stellte ich mir mit meinen 17 Jahren die Freiheit vor. Sehr bald bin ich mit dem Ernst des Lebens hier konfrontiert worden. Die Stadt war hoffnungslos von Flüchtlingen überlaufen. Es war fast unmöglich, auch nur einen Schlafplatz zu finden. Ich hatte wenig Geld und wenig Erfahrung. Das erste Mal allein auf mich gestellt, außerhalb des Elternhauses. Und ich hatte auch keine Familie in Brest. Ich hatte lediglich einen Freund, der dort eine Tante hatte. Bei dem bin ich in einem überfüllten Haus gelandet und mit meinem Freund zusammen sind wir auf dem Fußboden auf einem mageren Strohsack geschlafen. Selbstverständlich erfuhr ich gleich am ersten Abend den Grund der feierlichen, ausgeputzten und überbeleuchteten Straßen. Es war der Vorabend des 7. Oktober, des 26. Jahrestages der russischen Revolution. Am Morgen des großen Tages war in den Straßen und Plätzen was los. Musik und Paraden, Militär, Zivil, Musik und Gesang, Bilder und viele Bilder, alle Größen und alle kommunistischen Größen, ausragend selbstverständlich Stalin, Stalin groß, Stalin größer und noch größer. Einige waren so groß, dass 6 Personen je eine Seite die Balken trugen, auf dem das Riesenbild Stalins aufgebaut war. Auch ich sah etwas feierlich aus. Ich hatte mein bestes Zeug mitgenommen und jetzt an. Ich hatte Stiefel an, für die Feier durchaus passend. Fühlte mich entsprechend wohl in gehobener Stimmung. Ich gebe zu, meine zionistische Gesinnung und Sonstiges an diesem Tag und Stunde vergessen zu haben. Die kommunistische Konkurrenz hatte doch recht. Freiheit für alle, warum nur für Juden Zionisten kämpfen? Über dieses Thema diskutierten wir jüdische Jungs Tage und Nächte lang. Unsere Meinungen waren immer geteilt und konnten sich nie über den gerechteren und besseren Weg einigen. Aber jetzt weiß ich es. Ich bin bereit, es zuzugeben, dass ich mich geirrt habe. Schließlich bin ich immer nur noch 17 Jahre alt. Ich will mich bessern und beschloss gleich, meinen Fehler wieder gut zu machen. Mit aller Kraft drängte ich mich in die Reihen des Demonstrationszuges und erkämpfte mir einen erstklassigen Platz eines tragenden Porträts von einem Stalin in Großformat. Als quasi Akt der Versöhnung wollte ich ihn selbst tragen und fielen. Egal wie schwer er ist, ich fiel tatsächlich auch sehr bald, wie der schwere Balken, auf den er aufgebaut war, meine Schulter eindrückte. In kurzen Abständen schaute ich öfter nach oben zu Stalin und sah ihn immer wieder lächelnd und gütig. Und ich immer noch schuldig und dankbar. Draußen, in dieser Jahreszeit besonders, war es kalt, windig und regnerisch. Die Straßen waren matschig, die Schuhe wurden bald undicht. Die Kälte und Feuchtigkeit drang über meine Füßen zum Körper. Immer wieder auf ihn heraufschauend, glaubte ich, dass den von mir Getragenen es genau so wie mir geht. Auch er scheinte mir grimmiger zu werden. Schließlich, an das Altgeschriebene denkend, fragte ich mich, warum von einem Menschen einen Gott machen und den auch noch dienen. Ich habe es den anderen überlassen, ihn weiterzutragen. Abgehauen bin ich auch von der Demonstration und mir fest versprochen, keinen menschlichen Gott und auch nicht ihn und seines Ähnlichen niemals mehr zu tragen. Ich bin meinem Versprechen treu geblieben. Pause. Während meines Aufenthaltes in Brest traf ich bald einige meiner besten Freunde aus Schule und Organisation. Wir verbrachten unsere Tage mit Diskussionen an unsere alten Themen, an die neue Lage und bewunderten immer noch die Rote Armee. Arbeit und Beschäftigung hatte keiner von uns. Und überhaupt lebten die Flüchtlinge ein Leben des Provisoriums. Der Sinn des Lebens beschränkte sich auf Freiheit genießen und die Befreier bewundern. Inzwischen wurden langsam und sicher unsere Taschen leer, Hemden schmutzig, Sohlen weich, Füße nass, wir wurden hungrig, kalt und miserabel. Was tun? Treue, altgediente Kommunisten wurden auf wichtige städtische Posten eingesetzt oder sind im Inneren des russischen Landes gefahren. Die anderen, und das war die große Masse, trieb hier mit den nach allen ausgehungerten russischen Soldaten Handel und Wandel und genießen viel Witz und Lachen dabei. Meine zwei Freunde und ich, wir gehörten weder zur ersten noch zur zweiten Sorte. Wir beschlossen daher, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, freiwillig nach Russland zu fahren. Es war nicht so einfach, wie Außenstehende, wie wir es waren, ins Innere des Paradieses zu gelangen. Wir meldeten uns und mussten eine ganze Nacht durch in der Reihe stehen, bis wir es schafften und wurden schließlich bewilligt und akzeptiert, nach Donbass in das Kohlerevier zu fahren. Froh und glücklich gingen wir nach Hause und einige Tage später sollten wir uns am frühen Nachmittag auf dem Bahnhof von Brest zum Abtransport melden. Ich erzählte allen meinen Bekannten und Städtischen von meinem Glück, meldete mich zu gegebener Zeit mit meinem Rucksack auf den Rücken auf den Bahnhof. Es waren Hunderte, die sich versammelten und auf den Abtransport warteten. Meine zwei Freunde und ich dabei. Plötzlich, wie aus dem Himmel gefallen, erscheint zu meiner Seite die Frau Weißgroß, riss mit all ihrer Energie den Rucksack aus meinem Schulter, zerrte mich zur Seite und erklärte, sie werde mich nie nach Russland fahren lassen. Ihre Söhne oder Verwandten sind gerade aus Russland zurückgekehrt. Sie weiß bereits alles über das Paradies. Sie kennen meinen Vater und Mutter. Wir waren jahrelang Nachbarn. Sie war sogar auf mein Brit Mila. Sie würde unmöglich noch ruhig schlafen können, beziehungsweise es mit ihrem Gewissen vereinbaren, wenn sie es zuließe, mich alleine nach Russland fahren zu lassen. Sie versuchte auch meine zwei Freunde von der Reise abzuhalten, aber scheinbar reichte ihr Anrecht nicht so weit. Vielleicht war sie nicht auf ihr Brit Mila. Meine zwei Freunde fuhren im Konvoi nach Russland und ich ging im Konvoi von Frau Weißgroß in die Stadt zurück. Ich habe weder meine Freunde noch Frau Weißgroß mehr gesehen. Sie sind alle in Russland gestorben oder umgekommen. Nun stand ich allein da, ohne Heim und ohne Mittel zum Leben, mit richtiger Heimsucht nach Heim und Familie, diesmal egal, ob unter Kommunisten oder Nazis. Ich sah keinen Sinn und Zukunft für mich, in Brest zu bleiben und beschloss, nach Hause zu meiner Familie zurückzukehren. Ich fuhr per Bahn zur Grenze und traf dort mehrere mit den gleichen Absicht und Zielsetzung. Die Russen sammelten uns in Gruppen Wir erklärten soeben, von der deutschen Seite gekommen zu sein. Dies war der Grund, zu den Deutschen wieder abgeschoben zu werden. Ob sie uns unter Märchen auch glaubten, weiß ich nicht. Jedenfalls zeigten sie viel Geduld und Verständnis. Sobald wir auf der anderen Seite angekommen sind, zerstreuten wir uns und fuhren jeder in seine Richtung. Ich kam zu Hause an und wurde selbstverständlich wie ein zurückgekehrter Sohn aufgenommen. Aber die Weisheit über meine Rückkehr sollte immer mehr bezweifelt werden, auch meinerseits.